Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr da seid heute an Palmsonntag. Ich möchte heute einen Text gemeinsam betrachten, der ganz gut passt zum heutigen Palmsonntag. Der ist nämlich so passiert, 5 Tage vor Karfreitag. Und wir lesen den Predigttext aus Lukas 19 ab Vers 28. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, nehmt die doch hervor. Schlagt auf, Lukas 19. Vers 28 bis 40, da steht: Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er 2 Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die Gesandten gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. In unserem Predigttext wird uns mitgeteilt, wie Jesus wie ein König in Jerusalem einzieht. Steht da in Vers 28, wie Jesus der Menschenmenge vorangeht. Oftmals lief er in der Menschenmenge mit, aber jetzt geht er voran. Wie ein König. Er sagt jetzt, wo es durchgeht. Und das Ziel ist Jerusalem. Und Jerusalem ist etwa 30 Kilometer von Jericho entfernt. Da 1000 Höhenmeter höher. Also ja, eine gute Wanderung haben die da gemacht. Das sind etwa 40 Leistungskilometer. Und so kommt Jesus zum Ölberg. Und wo er so beim Ölberg ist, schickt er 2 seiner Jünger hin, wahrscheinlich nach Bethphage, wo sie eine Eselin mit ihrem Jungen finden und sagt, gemäß einer Parallelstelle, bindet die beiden Esel los und bringt sie her. Das ist interessant. Obwohl wir ja ganz genau wissen, wie die 12 Jünger heißen, wird uns in keinem Evangelium mitgeteilt, welche 2 Jünger da genau beauftragt worden sind. Es werden uns keine Namen genannt. Einmal mehr ein Hinweis darauf, dass im Königreich Jesu unsere Namen nicht so wichtig sind. Entscheidend ist sein Name, Jesus. So schickt er also 2 Jünger hin, die holen die Esel, das junge Esel, Esel füllen. Und dann setzen sie Jesus darauf und dann verehren sie Jesus als König. Gibt es noch ein paar Pharisäer, sagen, du Jesus Meister, bring die da zum Schweigen, du bist doch nicht König. Und Jesus sagt, doch, doch, wenn die schweigen, dann müssten es die Steine verkünden. Sehen also hier, Jesus zieht als König in Jerusalem ein. Interessant ist aber, dass in der ganzen Geschichte dieser König sehr demütig erscheint. Oder Jesus zieht auf einem geliehenen Esel in Jerusalem ein. Spannend. Als Jesus in diese Erde einzog, wurde er in ein geliehenes Grab gelegt, in geliehene Krippe gelegt. Dann beim Tod wurde er in ein geliehenes Grab gelegt. Und hier auf einen geliehenen Esel. Ich meine, stellt euch mal vor, Jesus, der König des ganzen Universums, derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, kommt in diese Erde und gibt sich zufrieden mit Geliehenem, ihm, dem ja alles gehört. Jesus Christus war unglaublich demütig und so reitet er auf einem Esel, nicht auf einem hohen Ross, in Jerusalem ein. Und für viele war das wohl ein ganz kurzer Ritt hier in Jerusalem hinein, aber die Reise, die dauerte viel länger. Die hat nicht begonnen in Jericho, ein paar Tage vorher vielleicht. Die hat nicht begonnen in Nazareth, 3 Jahre vorher. Die hat auch nicht begonnen in Bethlehem, gut 30 Jahre vorher. Nein, die Reise, die hat begonnen im Himmel. Jesu Reise nach Jerusalem startete im Himmel. Und dort war Jesus bereit, den Himmel zu verlassen. Er war ja bereits König. Das ganze Universum. Aber Gott selbst war bereit, in Jesus Mensch zu werden, in diese Erde zu, auf diese Erde zu kommen. Warum tat Jesus das? Warum war er bereit, den Himmel zu verlassen und dann nur 5 Tage nach diesem Ereignis hier verlassen von allen Menschen am Kreuz zu hängen? Warum war Jesus bereit dazu? Die Bibel sagt uns, Gott war bereit dazu, weil wir Menschen Gott nicht als König anerkennen wollen. Weil wir selbst unser König sein wollen. Weil wir Gott ablehnen. Und weil Gott uns so sehr liebt. Deshalb war er bereit, den Himmel zu verlassen, um hier auf diese Erde zu kommen. Denn dadurch, dass wir Gott als König ablehnen, haben wir Schuld auf uns geladen. Unsere Sünden trennen uns von Gott. Und zwar hier und in alle Ewigkeit. Das ist das Schreckliche. Denn die Bibel bringt deutlich zum Ausdruck, wer in dieser Weltzeit Gott nicht als König anerkennt, würde das auch in alle Ewigkeit nicht tun wollen. Nur derjenige, der in dieser Zeit Jesus als König anerkennt, kann auch in Ewigkeit Jesus als König anerkennen. Und so sagt uns die Bibel, wer getrennt von Jesus Christus, getrennt von Gott stirbt, wird die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Und das ist nicht einfach so harmlos, wie wir manchmal denken. Viele denken ja vielleicht, ja, in Ewigkeit ohne Gott stelle ich mir noch echt cool vor. Party und so. Aber die Bibel bringt deutlich zum Ausdruck, dass Gott Liebe ist, Frieden ist, Freude ist, Licht ist. Das heißt, getrennt von Gott ist keine Liebe, kein Frieden, keine Freude, kein Licht. Und deshalb ist eine Ewigkeit getrennt von Gott unglaublich schlimm. Aber weil Gott uns so sehr liebt, kam er in diese Welt, um uns seine Liebe zu erweisen. Und Jesus war bereit, wegen unserer Schuld am Kreuz von Golgatha zu sterben. Er ist auferstanden, Jesus lebt. Und ich, der ich Gott als König abgelehnt habe, darf nun umkehren zu Gott und sagen, Jesus, sei du mein König. Egal wie groß meine Lebensschuld ist, die ich auf mich geladen habe. Egal mit wie viel Enthusiasmus ich Gott bis jetzt als König abgelehnt habe. Egal wie groß meine Sünden sind. Egal ob mir andere meine Sünden vielleicht nicht vergeben können. Vielleicht kann ich mir auch selbst meine Sünden nicht vergeben. Egal. Gott vergibt mir alle meine Sünden. Schenkt mir ein neues Leben. Wie? Wenn ich meine Sünden Jesus bekenne und ihn als Herrn annehme. Jesus als König anerkenne. Habe mich sehr gefreut. Ich war ja in Bern als Evangelist vorletzte Woche und habe mich so gefreut, da saß eine Frau da, die kam am ersten Abend, kam am zweiten Abend und dann hat sie sich entschieden, Jesus soll König sein. Ihre Sünden, Jesus bekannt, Jesus als Herrn angenommen. Fachbegriff, hat eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Die entscheidendste Frage am heutigen Palmsonntag ist, bist du oder sind Sie bereit, Jesus Christus als König ins Leben einzulassen? Jemand hat mal gesagt, in Bezug auf die Weihnachtsgeschichte, Jesus hätte 1000 Mal in Bethlehem geboren werden können. Spielt überhaupt keine Rolle, wenn er nicht in deinem Leben geboren wird. So sage ich es übertragen. Jesus hätte 1000 Mal in Jerusalem als König einziehen können. Das spielt für uns absolut keine Rolle, wenn Jesus nicht in meinem Leben als König einzieht. Also Palmsonntag stellt uns die Frage, bin ich bereit, Jesus Christus in mein Leben einziehen zu lassen? Und zwar als König. Jesus kommt nicht als Putzfrau in unser Leben. Manchmal behandeln wir ja Jesus so wie eine Putzfrau. Sagen wir so, Jesus, komm in mein Leben. Hier hast du 20 Franken fürs Saubermachen. Und jetzt kannst du dann aber auch wieder gehen. Schön, dass du da Ordnung bringst in mein Leben, aber also jetzt kannst du wieder gehen. Ich bin mein eigener König. Nein, Jesus kommt nicht als Putzfrau in unser Leben. Entweder als König, als Herr oder gar nicht. Vermutlich wenden viele Menschen an dieser Stelle ein, aber ich brauche doch keinen König, ich bin mein eigener König. Es geht ganz gut ohne Gott. Saß einmal vis-à-vis von einem bekannten Pfarrer, ein Mann, so beim Essen, der sagt zu diesem Pfarrer, ach, kommen Sie mir nicht mit Gott. Gott, den brauche ich nicht. Ich lebe aus eigener Kraft. Sagt er und isst den nächsten Bissen seines feinen Kotelettes. Dieser Pfarrer hört zu und dann antwortet er diesem Mann, ach so, wirklich? Keine 10 Minuten lebst du aus eigener Kraft. Oder warum genau isst du jetzt gerade ein Kotelett? Doch nur deshalb, weil du Kraft brauchst. Oder wir merken doch alle, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir müssen Luft haben zum Atmen. Keine 10 Minuten leben wir aus eigener Kraft. Es ist purer Hochmut zu meinen, dass wir aus eigener Kraft leben könnten. Es ist purer Hochmut zu meinen, dass wir leben könnten ohne Gott. Wir sind total abhängige Geschöpfe. Ich saß gestern Morgen in einer Sitzung fürs Doxa, den Jugendevent. Da saß auch Matthias in dieser Runde, Pastor von Bern, der hielt eine Andacht und da hat er so darauf hingewiesen, wie wir abhängige Geschöpfe sind. Das ist mir gerade so ein bisschen hineingegangen, weil ich ja heute auch darüber predige. Da hat er gesagt, zu einem typischen Humor, wisst ihr, wenn ihr bei eurer Geburt, wenn bei eurer Geburt die Nabelschnur nicht abgetrennt worden wäre, ihr wärt heute noch an eurer Mutter angehängt. Nun ja. Vielleicht hätten wir irgendwann auch mal selbst, aber das Bild ist doch irgendwie typisch, oder? Wir kommen so gebunden zur Welt, total abhängig. Und dann kurz vor dem Tod im Alter merken wir, jetzt werden wir wieder abhängiger. Wir brauchen wieder Hilfe von anderen. Und dazwischen haben wir so ein paar Jahre, 50, 60, 70 Jahre, da meinen wir können es ganz gut ohne andere. Sind unabhängig. Nein, wir sind abhängige Geschöpfe. Martin Luther geht noch ein Stück weiter. Er hat mal gesagt, irgendjemand reitet uns immer. Entweder Gott oder der Teufel. Uiui. Irgendjemand reitet uns immer. Entweder Gott oder der Teufel. Einige Ausleger sehen hier in diesem Esel, in dieser Geschichte auch ein schönes Bild für einen Sünder, der angekettet ist, oder an die Sünde. Wir als Menschen, wir können ja nicht anders als zu sündigen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, bindet es los und bringt es her. Und dann reitet Jesus auf diesem Esel. Nun, ich finde das Bild nicht so erquickend, als Esel da mit einem Esel verglichen zu werden. Aber ich möchte trotzdem mal ein bisschen frech zurufen. Sei kein Esel, lass Jesus dich reiten. Ja, Jesus bindet uns los, er will auf uns reiten. Er will unser König sein. In diesem Moment, in dem Jesus Christus in Jerusalem einzieht, auf diesem Esel, da erfüllt sich ja eine jahrhundertealte Prophetie aus Zacharia 9, Vers 9. Einige von uns haben die bestimmt auch schon gehört. Ganz, ganz bekannter Satz, da steht nämlich: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Für viele von uns ist das ja ein berühmtes Weihnachtslied. Tochter Zion, freue dich. Hier sehen wir, also der Vers, eigentlich gehört er in die Passionszeit. Der beschreibt, wie Jesus hier mit einem Esel, und das Zacharia ist ja viele Jahrhunderte vorher vorausgesagt, eine Prophetie. Und spannend dünkt mich hier, dass diese Prophetie erfüllt wird wegen dem Gehorsam von zwei Jüngern, die bereit sind zu tun, was Jesus sagt. Jesus erwartet als König den Gehorsam von uns. Das ist typisch Bibel. Gott handelt in der Geschichte. Gott kommt zum Ziel. Aber er tut dies sehr oft durch Menschen, die gehorsam sind. Ich sage es jeweils so, Gott tut es durch uns, mit uns und manchmal sogar trotz uns. Aber Gott kommt zum Ziel. Und diese beiden Jünger hätten hier gut sagen können, ich will da nicht gehorsam sein. Wir gehen nicht. Aber sie sind gehorsam. Und so wird die Prophetie erfüllt. Und so gibt Gott auch uns immer und immer wieder Aufträge. Aufträge, die uns eigentlich ganz klar sind. Vielleicht sagt Jesus zu dir, vergib deinem Bruder, vergib deiner Schwester, versöhne dich mit deinen Eltern, versöhne dich mit deinen Kindern, versöhne dich mit deinen Nachbarn. Jesus gibt viele Aufträge. Er sagt, lass dich taufen, sagt, werde Mitglied der Gemeinde, in der du dich da dazu zählst. Auch ein Auftrag von Jesus. Besuche die Gemeinde treu bei uns, besuche den Gebetsabend, besuche den Bibelabend, begegne Gott in seinem Wort, begegne Gott im Gebet. Es gibt noch viele weitere Aufträge. Übe Gastfreundschaft. Hilf mit in der Gemeinde, erzähle anderen von Jesus. Vielleicht sagt Jesus heute Morgen, lad jemand ein für die Kinderwoche. Nimm jemand mit an den Glaubensgrundkurs, der da am 8. Mai startet. Ein klarer Auftrag. Und dann, wenn Jesus uns so einen Auftrag gibt und wir merken, ja genau, dieser Auftrag, den habe ich jetzt bekommen, dann erwartet Jesus von uns, dass wir gehorchen. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderbares hier noch. Die Jünger, die bereit waren zu gehorchen, denen half Jesus auch. Er hat ihnen nämlich gesagt, wohin sie gehen sollen. Hat ihnen auch gesagt, was sie sagen sollen. Das ist wunderbar. Wenn wir tun, was Jesus will, sagt er uns, wohin, wie, was. Er ist bei uns und er hilft uns. Aber es ist an uns zu gehorchen. Nun, ob Jesus wirklich König ist meines Lebens, zeigt sich daran, ob ich bereit bin, ihm zu gehorchen. Ob Jesus wirklich König ist in unserem Leben, zeigt sich nicht in erster Linie daran, was wir im Lobpreis singen. Muss das manchmal den Jungen in Erinnerung rufen. Du, ob Jesus König ist in deinem Leben oder nicht, zeigt sich nicht daran, ob du deine Hände da erhebst und singst, Jesus König und so. Können wir noch tausendmal singen. Können darüber geistlich sprechen, solange wir wollen. Ob Jesus wirklich König ist, zeigt sich daran, ob wir das auch tun, was er von uns will. Und dann ist spannend. Nachdem sie das Füllen losgebunden haben, bringen sie es zu Jesus und setzen Jesus auf diesen Esel. Und dieser Esel, von dem heißt, dass er noch nie jemanden getragen hat. Das war ein ungezähmter Esel. Ich weiß nicht, ob ihr reitet oder nicht, aber ich stelle mir das so vor, wenn ich auf einen ungezähmten Esel sitze, ja, dann ist das dann vielleicht wirklich ein Esel. Bang! Der wurde ja noch nicht beritten. Aber der trägt Jesus. Das zeigt uns, Jesus ist nicht nur König über die Menschen, sondern auch die Schöpfung muss ihm gehorchen. Und als Sattel dienen da die Kleider, der Jünger. Und dann, die Menschenmenge hat ihre Oberkleider ausgebreitet, auf den Weg gelegt, waren ja nicht so asphaltierte Straßen damals. Und dann ist Jesus mit diesem Esel über diese Kleider geritten. Es gab wohl damals so den Brauch, dass wenn jemand als König ausgerufen wird, dass man die Kleider ausgebreitet hat und dann ist der König auf einem hohen Ross über diese Kleider geritten. Zum Beispiel bei Jehu war das so, als der als König ausgerufen wurde in Israel. Die haben ihre Kleider ausgebreitet vor ihrem König. Nun, denke nicht, dass es unser Auftrag ist, unsere Kleider vor Jesus auszubreiten. Aber vielleicht ist es dran, dass wir etwas anderes vor Jesus ausbreiten. Vielleicht ist es dran, dass wir heute Morgen sagen, Jesus, ich breite vor dir meine Zeit aus. Ich gebe dir meine Zeit hin, die ich so unnötig verbringe vor dem Computer, vor dem Fernseher, unnötig verbringe vor Illustrierten, vor dem Smartphone, mit Fantasien, mit heimlichen Sünden, mit einem Hobby, das zu viel Zeit gebraucht hat. Ich gebe dir meine Zeit hin, ist so wie, Jesus, ich breite meine Agenda vor dir aus, du kannst über meine Agenda reiten. Aber vielleicht ist auch etwas anderes, vielleicht sagt auch jemand, Jesus, ich lege mein Portemonnaie vor dir hin, du kannst über mein Portemonnaie reiten. Und ich breite dir meine Zukunft hin, meinen Beruf. Jesus, reite du darüber. Ich lege es vor dir hin. Es ist interessant, wenn Jesus unser König ist, dann wissen wir ganz genau, welcher Bereich es ist, den Jesus will, dass wir vor ihm hinbreiten. Das ist, weiß auch nicht, was das für ein Bereich ist bei Ihnen, bei dir. Aber wenn Jesus dein König ist, dann weißt du das. Ich möchte dich ermutigen, wenn jetzt irgendetwas da anklingt, das mitzunehmen, dem nachzugehen. Vielleicht ist heute Morgen dran zu sagen, Jesus, ich breite dir diese eine Sache jetzt vor dir aus. Ich lege heute diese Sache vor dich hin. Und jetzt beginnt die ganze Menschenmenge, Gott zu loben. Als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben. Oh, ich stelle mir das so wunderbar vor. Wie da die ganze Menschenmenge zusammen ist. Das sind Kinder, Teenager, Jugendliche, mittelalterliche, Senioren, Schaulustige, Nachbarn, Verwandte, Bekannte. Alles Mögliche ist da. Und alle jubeln und loben Gott für das, was Jesus getan hat. Wow. Stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn in dieser Region plötzlich tausende Menschen zusammen sind und Gott als König anbeten. Ich stelle mir das so wunderbar vor, wenn es hier einen geistlichen Aufbruch geben würde in dieser Region. Und ich bete immer mal wieder dafür, dass Gott hier einen geistlichen Aufbruch schenkt. Dass hier eine Erweckung geschieht. Manchmal sagen wir Menschen, ja, aber Erweckung, das gibt es heute nicht mehr. Wir leben in der Endzeit. Denke ich mir manchmal, ja, aber Endzeit. Ist denn in Afrika, in Asien, in Südamerika nicht die gleiche Zeit, dass die Erweckung haben? Ist ja nur in Europa so, dass anscheinend nicht so viel geschieht. Ich will weiterhin daran glauben, dass Gott noch einmal eine Erweckung schenken kann. Hier in Schönenwerd, in Aarau, in dieser Umgebung. Dass Menschen in Scharen beginnen, Gott nachzufolgen. Ich möchte an dieser Stelle allen ganz, ganz herzlich danken, die ihr Leben so gestalten, dass andere ermutigt werden, auch Jesus als König zu verehren. Übrigens kostet dies Überwindung, Jesus als König zu verehren. Klar, wenn da 20, 30, 50, 100, 300 oder 1000 Menschen Jesus als König verehren, braucht das nicht mehr so viel Überwindung. Aber irgendeiner hier war der Erste, der gerufen hat, Hosianna. Oder hier in diesem Evangelium war es wahrscheinlich Halleluja. Gelobt sei der, der kommt. Der König in dem Namen des Herrn. Irgendeiner war der Erste, der sein Kleid ausgebreitet hat. Das könnte ja ganz peinlich gewesen sein. Und vielleicht bist du auch der Einzige, der in der Schulklasse Jesus Christus nachfolgt. Vielleicht bist du der Einzige, der am Arbeitsplatz Jesus Christus nachfolgt, sich zu ihm bekennt. Stell mir das unglaublich schwierig vor. Also Gott war ja mit mir so gnädig, dass er mir, als ich dann endlich mal den Mut hatte, zu Jesus zu stehen, sogar noch eine Kollegin in die Klasse gestellt hat, die mir da geholfen hat. Aber vielleicht ist man alleine. Es braucht Überwindung. Aber Jesus will über unser ganzes Leben König sein, will, dass wir ihn als König verehren. Nun gibt es also eine große Menschenmenge, die Jesus als König verehrt. Aber als ich das so gelesen habe, da kam in mir so eine Frage auf. Wo ist denn diese Menschenmenge 5 Tage später, am Karfreitag? Wo ist diese Menschenmenge, die jetzt so jubelt und sagt, Juhui, Jesus ist König. 5 Tage später, am nächsten Freitag schon. Wenn die Menschenmenge dann ruft, kreuzige, kreuzige ihn. Wo ist diese Menschenmenge, als gefragt wird, wen wollt ihr frei haben? Jesus Christus oder den Mörder Jesus Barabbas? Welchen wollt ihr frei haben? Wo ist die Menschenmenge, als Jesus am Kreuz stirbt? Da ist niemand mehr zu sehen. Niemand mehr von diesen zu hören. Alle sind sie abgewichen. Niemand mehr, der jubelt. Wisst ihr, es ist einfach, Jesus zuzujubeln, wenn es gut geht im Leben, wenn alles super läuft. Aber können wir auch dann Gott loben, wenn er uns schwere Wege führt? Können wir auch dann Gott loben, wenn Nachfolge Nachteile bedeutet? Können wir Jesus auch dann nachfolgen, wenn wir enttäuscht werden? Eines ist klar, wer Jesus nachfolgt, wird nicht nur einfache Wege geführt. Nein, die Bibel sagt deutlich, der schmale Weg ist nicht so cool wie der breite Weg. Wir bauen auf Fels, nicht auf Sand. Auf Sand ginge oft ringer, wenn man auf Sand bauen würde. Mit Jesus unterwegs zu sein, heißt immer wieder enttäuscht zu werden. Denn Jesus will nicht, dass wir einer Täuschung aufsitzen. Enttäuscht. Die Jünger hier hatten eine total falsche Vorstellung von Jesus. Die dachten, Jesus zieht jetzt in Jerusalem ein und dann erfüllt sich Zacharia 14, Vers 4 und folgende, wo es heißt, dass der Messias vom Ölberg kommt und dann wird Frieden sein in Jerusalem und im ganzen Land Israel. Die haben gedacht, so jetzt endlich wird Jesus König, dann müssen die Römer abtreten und dann wird Jesus hier regieren. Und stell mir da so vor, wie die 12 Jünger schon innerlich sich vorgestellt haben, dass sie da als Minister rechts und links von Jesus regieren werden. Und dann ein paar Tage später merken sie, ups, Jesus will ja gar kein irdischer König sein. Jesus ist ja ganz anders. Und so ist die ganze Menschenmenge nur Tage später enttäuscht. Enttäuscht, weil sie sich in Jesus getäuscht hatten. Auch die Jünger waren enttäuscht, als Jesus dann starb. Alle haben resigniert. Alle haben ihren Glauben wieder aufgegeben. Keiner mehr war nach der Kreuzigung gläubig. Manchmal wird ja so salopp gesagt, ja, Jesus ist dann auferstanden und dann ist er nach der Kreuzigung den Gläubigen erschienen. Es gab gar keine Gläubigen nach der Kreuzigung und Auferstehung. Alle waren ungläubig, nicht nur der Thomas, auch Petrus und die anderen. Sogar die Frauen, die waren übrigens noch am gläubigsten. Aber auch die suchten einen Leichnam, um einzubalsamieren. Werden wir dann vielleicht nächsten Sonntag hören. Und dann waren sie enttäuscht, als das Grab leer war. Warum? Weil sie sich getäuscht hatten. Alle Menschen setzten damals ihr Vertrauen in eine Täuschung.
Möchte ich fragen, wurdest du auch schon enttäuscht? Das ist rhetorisch, ich weiß, jeder von uns wird immer wieder enttäuscht. Immer wieder werden wir enttäuscht. Ein Evangelist sagte mal, Enttäuschung ist die Aufhebung einer Täuschung. Wer heute enttäuscht ist, hat sich gestern täuschen lassen. Und wer morgen enttäuscht ist, hat sich heute täuschen lassen. Oder lässt sich heute täuschen. Ich muss sagen, ich wurde heute Morgen schon sehr enttäuscht. Ich musste ja den Wecker sehr früh stellen, nicht so wie ihr. Oder viele von euch. Aber der Wecker, den habe ich gar nicht gebraucht, weil unsere Tochter war noch früher wach. Und so irgendwann einmal habe ich dann gedacht, so jetzt stehe ich auf. Und dann habe ich gedacht, oh, Mann, das war jetzt eine kurze Nacht, jetzt wenigstens noch warm duschen. So. Kalte Dusche brauchte ich nicht, ich wollte warm duschen. Und dann habe ich so den Wasserhahn eingeschaltet, so in der Mitte, wir haben sehr heißes Wasser. Und dann kam da nur so lauwarmes Wasser raus. Da habe ich gedacht, okay, ich muss vielleicht ein bisschen mehr nach links so. Und dann kam immer noch lauwarmes Wasser. Dann habe ich ganz, ganz heiß eingeschaltet. Und es kam dann immer noch gefühlt so 20 Grad warmes Wasser. Und ich war so enttäuscht. Ich habe dann das Tüchli genommen, ging zu meiner Frau, die da im Bett lag, und habe ihr vorgeworfen, dass sie wahrscheinlich gestern Abend noch zu viel geputzt hat oder so. Und sie war dann auch, wurde dann enttäuscht von mir. Und da habe ich gemerkt, ja, kaltes Wasser, und ich habe dann geduscht. Wisst ihr, muss vielleicht noch anmerken, bei mir ist so, schien es nach Badtemperatur, das ist das Minimum, so 37 bis 40 Grad. Und das war viel, viel weniger. Ich habe es dann gemessen, es waren 27 Grad. Eiskalt, sage ich euch. Ich wurde so enttäuscht. Und ich hatte dann den Eindruck, das Gefühl der Enttäuschung ist jetzt berechtigt. Aber ich habe mich getäuscht. Ich hatte den Eindruck, da kommt warmes Wasser. Die Realität sah anders aus. Und so werden wir im Leben immer wieder enttäuscht, weil wir an eine Täuschung glauben. Wir werden enttäuscht von anderen Menschen, weil wir glauben, dass die Menschen doch anders sind oder sein sollten. Und dann haben wir zu Recht ein enttäuschtes Gefühl, weil wir uns getäuscht haben in einem Menschen, der doch ganz anders hätte handeln sollen. Oder manchmal sind wir enttäuscht durch Gott selbst. Aber Gott, du hättest doch da und so. Warum nur? Warum lässt du das zu? Dann sind wir enttäuscht von Gott, weil Gott ganz anders ist, als wir glauben. Manche täuschen sich auch in sich selbst, weil sie in irgendetwas das Vertrauen setzen, was letztlich nicht hält. Und dann merkt man, ich habe mein Vertrauen auf etwas gesetzt und jetzt wird mir das entzogen und dann, was passiert? Man wird verbittert, weil man jetzt enttäuscht ist. Man gibt auf, man resigniert, weil man sich hat täuschen lassen. Wer seinen Stellenwert aus einer Sache, einer Stellung oder einem Dienst nimmt, wird früher oder später enttäuscht. Und stellt fest, oioioi, bei dem zerbricht alles. Wer seinen Selbstwert aus einer Sache, einer Stellung oder einem Dienst nimmt, wird früher oder später enttäuscht. Ich bin überzeugt, Gott lässt ganz bewusst in unserem Leben immer wieder Enttäuschungen zu, damit wir nicht getäuscht werden. Damit wir lernen, unser Vertrauen ganz auf ihn zu setzen, wie er ist und nicht, wie wir meinen, wie er ist. Auch nicht, wie wir meinen, wie er sein sollte. Auch nicht, wie wir meinen, wie er sein sollte und handeln sollte und tun sollte. Wisst ihr, sehr oft haben wir eine Vorstellung von Gott. So musst du jetzt sein und so musst du handeln. Und dann ist unsere Vorstellung König und nicht Jesus selbst, wie er wirklich ist. Die Frage an uns heute Morgen ist, darf Jesus König sein oder nur Jesus, so wie wir ihn haben wollen, König sein über uns? Gott enttäuscht uns letztlich nie, wenn wir auf ihn uns verlassen, wie er wirklich ist. Es ist nur unsere falsche Vorstellung von dem, wie Gott sein und handeln müsste, die zu Enttäuschungen führt. Zusammenfassend haben wir heute Morgen Folgendes gesehen. Ich habe ein paar Gedanken mitgeteilt aus diesem Text. Jesus Christus will König sein in unserem Leben. Er will in unser Leben einziehen. Und meine Frage ist, darf Jesus in deinem Leben König sein? Und wenn Jesus in unserem Leben König ist, gibt er uns auch Aufträge. Dann will er, dass wir gehorchen. Und die Menschen damals haben ihre Kleider vor Jesus ausgebreitet. Und vielleicht ist es heute Morgen an uns zu sagen, Jesus, ich breite jetzt vor dir das aus. Diesen Lebensbereich. Ich will, dass du mein König bist. Dann haben wir auch gesehen, dass sich diese Jünger, diese Menschenmenge eigentlich hat täuschen lassen. Ja, sie hatten ganz andere Vorstellungen, wie Jesus da jetzt regieren wird, wie er König ist. 5 Tage später war niemand mehr ein Nachfolger von Jesus. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns nicht täuschen lassen. Dass Jesus unser König sein darf, wie er wirklich ist und nicht, wie wir ihm vorschreiben, zu sein zu haben. Ja. Darf Jesus unser König sein? Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, immer wenn ich über dein Königtum nachdenke und dass du König sein willst über unser Leben, dann fordert mich das extrem heraus. Weil irgendetwas in mir doch gern selber König sein will. In einem Lied singen wir, wir legen unsere Kronen nieder. Vielleicht ist es heute an uns, unsere Kronen vor dir niederzulegen. Einen gewissen Bereich vor dir niederzulegen. Jesus, ich bitte dich, hilf uns dabei. Und Jesus, vielleicht wurden wir auch getäuscht. Wir sind so enttäuscht heute Morgen von anderen Menschen, von vielleicht sogar von Gläubigen oder auch von dir, weil wir uns haben täuschen lassen. Ich bitte dich, heile du die Wunden, offenbare du dich uns, wie du wirklich bist, nicht wie wir dich gerne hätten. Herr Jesus Christus, ich will, dass du mein König bist. Amen.